Verehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu unserem vorletzten Abend in der Vortragsreihe vom Denken und von der Wissenschaft. Letzte Woche, Sie erinnern sich, haben wir uns hier ausgetauscht über den Intellektuellen. Und ich habe Ihnen versprochen, dass heute Abend zum Thema wird, der womöglich der liebste Ort des Intellektuellen, die Bibliotheken. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Peter Fodosek. Er hat gelehrt an der Hochschule der Medien, zuvor an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart. Manche von Ihnen wissen das vielleicht, die wurde fusioniert mit der Hochschule für Druck und Medien, hieß sie, glaube ich, zur Hochschule der Medien. Und Herr Professor Fodosek war dort Gründungsrektor, hat also zuerst die Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen geleitet und dann ist er an der Hochschule der Medien sozusagen derjenige gewesen, der den guten Start begleitet hat. Herr Professor Fodosek hat in Graz Geschichte, Germanistik und Philosophie studiert und hat nach der Promotion eine bibliothekarische Ausbildung absolviert. Und das ist mit Sicherheit einer der Gründe, schätze ich mal, warum er sich heute mit dem Thema Bibliotheken, Sammlungen, Wissensspeicher, Lernorte beschäftigt. Ich wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen und freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, guten Abend, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass ich heute vor Ihnen sprechen darf. Ich bedanke mich für die Einladung hierher und für die freundliche Begrüßung durch Professor Friedrich. Ich habe diese Aufgabe sehr gerne übernommen, nicht zuletzt auch deswegen, weil ich die schöne Bibliothek der Hochschule hier kenne, die mir gleich nach ihrer Eröffnung sehr gut gefallen hat. Bevor ich in mein Thema einsteige, einige Bemerkungen vorab. Ich habe für diese Veranstaltung auf eine PowerPoint-Präsentation verzichtet, weil ich mich an die Frage eines Studierenden erinnere, der gesagt hat, wollen Sie uns eine PowerPoint-Präsentation zeigen oder haben Sie uns etwas zu sagen? Zweite Vorbemerkung, in der Regel redet ein Professor so lang, bis er weiß, was er sagen soll. Das kann ich mir hier aus Zeitgründen nicht leisten und Sie werden von mir ein relativ dichtes Programm vorgesetzt bekommen. Und drittens, ich beschränke mich auf den Bereich der historischen Entwicklung, der zu unserer abendländischen Bibliothekskultur geführt hat. Ich werde also mit Ihnen in etwa 60 Minuten eine Tour d'Horizon unternehmen in ein Gebiet, für das mir an sich im Wintersemester eine Lehrveranstaltung mit 4 Semesterwochenstunden zur Verfügung steht. Es verbietet sich von daher eine historisch-genetische Darstellung, sonst würden Sie eben 3-4 Wochen hier sitzen, was ich doch vermeiden will. Ich will aber trotzdem dort beginnen, wo man beginnen soll, am Anfang, nämlich am Anfang der Bibliothekskultur und werde versuchen, die Entwicklung bis zum Computerzeitalter heraufzuführen. Ich werde für jede Epoche exemplarisch vorgehen und bin mir der Lücken, die ich da durchlassen muss, natürlich durchaus bewusst. Als Auswahlkriterien für die Beispiele, die ich bringen werde, dienen mir Bibliotheken als Sammlungen, Bibliotheken als Wissensspeicher und Bibliotheken als Lernorte. Ich starte also und werde an den ausgewählten Stationen halten. Station 1, die Entstehung der Schrift, die Entstehung von Bibliotheken. Sie haben vielleicht in den letzten Wochen der Presse entnommen, dass die Archäologen in Baden-Württemberg einen spektakulären Fund gemacht haben, die Venus vom Hohen Fels auf der Schwäbischen Alb, eine Beinstatuette, deren Alter auf 30.000 bis 35.000 Jahre geschätzt wird. Also mindestens in diese Zeit zurück kann man die menschliche Kulturgeschichte verfolgen. Demgegenüber sind die Schrift und sind Bibliotheken ausgesprochene Newcomer. Der Beginn der linearen Schrift, also der fortlaufenden Darstellung, beginnt etwa um 3500 vor Christus in Mesopotamien, also im heutigen Irak, und gleichzeitig etwa in Ägypten und in China. Die ersten überlieferten Texte, erhaltenen Texte, stammen aus der Zeit um etwa 3000 vor Christus. Wenn man aber unter einer Bibliothek eine planvoll angelegte Sammlung versteht, dann sind die Bibliotheken noch viel jünger, und die erste als solche angelegte Sammlung kennen wir von einem assyrischen König von der Wende des 12. zum 11. vorchristlichen Jahrhunderts. Diese Bibliothek ist durch Ausgrabungen belegt. Der damalige Beschreibstoff, das haben Sie vielleicht gehört, waren ja Tontafeln, und wenn Lehm gebrannt wird zu Ton, ist das Material fast unzerstörbar, und von daher gesehen weiß man eben über diese Bibliotheken, wenn man solche Tontafeln gefunden hat, relativ gut Bescheid. In Ägypten hat es etwa gleichzeitig Bibliotheken gegeben, die kennt man aber nur aus Inschriften auf Gebäuden aus dem Mittleren Reich in etwa. Schriftstücke, Dokumente haben sich nicht erhalten, denn dort gab es ein anderes Beschreibmaterial, Papyrus, das ist ein organischer Stoff, und der war eben der Korrosion so stark ausgesetzt, dass erst Papyri aus sehr viel späterer Zeit erhalten sind. Von diesen frühen Bibliotheken, und damit soll diese Zeit schon genügend beleuchtet sein, lässt sich eine Traditionslinie bis nach Griechenland und von Griechenland dann weiter in das heutige Europa ziehen. Also die Entwicklungslinie von Schrift und Bibliotheken geht vom Vorderen Orient über Griechenland dann in das restliche Europa. Ich komme zur Station 2, die habe ich überschrieben, Mythos Alexandria, die erste Universalbibliothek. Warum ist diese Bibliothek bei den Historikern aber weit darüber hinaus zu einem Mythos geworden? Sie werden es jetzt gleich erfahren. Die Stadt Alexandria ist, das wissen Sie vielleicht auch, von Alexander dem Großen 331 vor Christus gegründet worden. Alexander konnte sich ja dieser Neugründung nicht lange erfreuen, weil er dann relativ bald verstorben ist. Und sein Nachfolger in Ägypten, zuerst als Statthalter, dann als König, war einer seiner Generäle, Ptolemaios der Erste. Und dieser hohe Offizier war eben nicht nur Feldherr und Soldat und Kämpfer, sondern war ein hochgebildeter Mann, war selber Historiker. Und er hat beschlossen, in seiner Residenzstadt Alexandria eine Einrichtung zu gründen, die den Namen Museion erhalten hat. Museion, das ist in der lateinischen Form Museum, hat aber mit unserem heutigen Museum nichts zu tun, sondern der Name bedeutet nichts anderes als Sitz der Musen, die ja die einzelnen Wissenschaften und Künste verkörpert haben. Diese Einrichtung, würde man heute modern sagen, war ein Forschungszentrum. Warum hat Ptolemaios das gegründet? Nicht nur, weil er an Wissenschaften interessiert war, aber er begründete ja in Ägypten die Herrschaft einer dort fremden Dynastie, einer griechischen Dynastie, und er setzte diese kulturpolitische Maßnahme durchaus auch zur Herrschaftssicherung. Das heißt, er musste ja in der Kultur dieses Landes und seine Leute in der Verwaltung, in der Kultur dieses Landes Bescheid wissen, und letztlich ist Wissen über die Kultur eines anderen Volkes auch so etwas wie Herrschaftswissen. Nun, diese Bibliothek hat in der Gründungsphase im dritten vorchristlichen, am Anfang des dritten vorchristlichen Jahrhunderts etwa 40.000 Papyrusrollen umfasst, und 200 Jahre etwa später, zur Zeit Cäsars, also der Eroberung Ägyptens durch Cäsar, etwa 700.000 Papyrusrollen. Das sagt Ihnen jetzt zunächst nichts. Man muss wissen, welche Textmenge das bedeutet hat. Und wenn man das so auf eine heutige Buchgröße umrechnet, dürfte das in etwa 18.000 Bänden einer heutigen Bibliothek entsprochen haben. Das klingt jetzt in Ihren Ohren wahrscheinlich nicht viel. Ihre Bibliothek hier wird ein Vielfaches davon haben. Aber für die damalige Zeit war das ein ungeheuer großer Buchbestand, der bis ins Mittelalter und übers Mittelalter hinaus nie mehr übertroffen worden ist. Interessant ist, was in diesem Forschungszentrum als Forschungsbibliothek stand. Es war ein enzyklopädischer Bestand. ich habe ja gesagt, die erste Universalbibliothek. Man hatte den Ehrgeiz, das Wissen der gesamten Welt zu sammeln. Wobei unter gesamte Welt im damaligen Verständnis der Mittelmeerraum und vor allem der griechische Kulturraum gewesen ist. In diesem Wissenschaftszentrum wurden zu sehr günstigen Bedingungen, mancher Wissenschaftler heute würde sich die Finger lecken, wenn er unter solchen Konditionen dort arbeiten dürfte, wurden die verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen gepflegt. Dort ist als Wissenschaftsdisziplin die Textkritik entstanden. Die Literaturwissenschaftler wissen, wie wichtig das ist, am Beispiel der Texte von Homer. Es war ein Übersetzungszentrum. In Alexandria wurde die berühmte Septuaginta hergestellt. Das ist die Übersetzung der fünf Bücher Mose, der Tora oder griechisch Pentateuch, vom Hebräischen ins Griechische. Es wurden dort aber auch die Naturwissenschaften gepflegt. Einer der Wissenschaftler, die dort arbeiteten, war Eratosthenes, ein mathematischer Geograf, der als erster den Erdumfang einigermaßen exakt berechnet hat. Archimedes hat dort studiert, also Sie sehen schon, es war eine herausragende Bildungsstätte. Man hat aber das Wissen dort nicht nur gesammelt, sondern auch erschlossen, und das ist ja etwas ganz Wesentliches. Eine Bibliothek macht ja nur Sinn, wenn man etwas findet, und dazu braucht man entsprechende Erschließungsinstrumente. Auch das ist dort entwickelt worden. Ein anderer Gelehrter, Kallimachos von Kyrene hieß der, ist nicht so wichtig, hat ein Katalogwerk erarbeitet, das so vorbildlich war, dass es faktisch 600 bis 700 Jahre als Vorbild und Muster gedient hat, bis ins Mittelalter hinein. Eine spannende Frage ist die, wie lange diese Bibliothek, die eben von außerordentlich großem Einfluss war, existiert hat. Da sind sich die Wissenschaftler nicht einig. Es gibt drei Daten, wann sie zugrunde gegangen sein soll. Die einen sagen, als Caesar Alexandria eroberte 48 vor Christus, sei die Bibliothek verbrannt. Andere sagen, sie hätte bestanden bis ins vierte nachchristliche Jahrhundert und sei dort als heidnische Bibliothek von fanatisierten Christen zerstört worden. Und eine dritte Theorie sagt, sie ist erst bei der arabischen Eroberung Ägyptens durch den Kalifen Omar im Jahr 640 nach Christus verloren gegangen. Spielt auch keine große Rolle, aber Sie sehen, wenn so lange und immer wieder diskutiert wird, wie lange eine Einrichtung gewirkt hat, dann muss es etwas mit dieser Einrichtung auf sich gehabt haben. Was war also die Innovation, die diese Bibliothek gebracht hat? Es war die erste in der Kulturgeschichte der Menschheit, die einen universalen Anspruch sich gestellt hat und ihn auch erfüllt hat. Wie sie nachgewirkt hat, erhält auch daraus, dass in Alexandria im Jahr 2002 eine neue Alexandrina eröffnet worden ist. Ein ganz spektakulärer Bau von einem norwegischen Architekturbüro, Snøhetta, errichtet. Und man hat in Ägypten den Ehrgeiz, dass peu à peu diese Bibliothek im Mittelmeerraum einmal diese Funktion einnehmen wird, die die alte Alexandrina in der Antike gehabt hat. Wir haben jetzt Bibliothek als mit universalem Anspruch gehabt. Meine nächste Station beginnt mit einer Frage, Bibliotheken flächendeckend. Und da komme ich in die Zeit des Römischen Reiches. Bibliotheken sind im Römischen Reich keine autochthone Entwicklung, also nicht im Lande selbst heraus entwickelt worden. Dort ist der Gedanke nicht aufgekommen, sondern die ersten Bibliotheken sind, ja, das klingt sehr modern, als Beutekunst aus den Eroberungen in Griechenland nach Rom gekommen. Der Plan einer öffentlich zugänglichen Bibliothek in der Stadt Rom wurde von Caesar entwickelt. Er konnte den aber nicht durchführen, weil, wenn man es flapsig ausdrückt, es ist ihm seine Ermordung dazwischen gekommen. Und so ist die erste Bibliothek in Rom dann erst unter Augustus errichtet worden, im sogenannten Atrium Libertatis, wo man heute noch bei Ausgrabungen die Fundamente gefunden hat. Das Besondere oder das Abweichende von unserer Praxis war, dass im Römischen Reich Bibliotheken nicht von der öffentlichen Hand gegründet worden sind, also weder vom Staat, also noch von modern ausgedrückten Kommunen, sondern sie sind ausschließlich von Privatleuten gegründet worden, als Geschenk an die Bevölkerung. In Rom waren es die Kaiser. Jeder einigermaßen, es hat sehr tüchtige Kaiser im Römischen Reich gegeben, der etwas auf sich hielt, hat eine Bibliothek für die Stadt Rom errichtet. Die vielleicht bekannteste, wenn Sie mal in Rom waren oder nach Rom kommen, am Trajansforum, sieht man halt noch sehr bedeutende Überreste dieser Bibliothek. Man kann sich eigentlich durchaus noch in diese Bibliotheksräume hineinversetzen. Nahe dem Ende des Weströmischen Reiches soll es in Rom 28 solcher öffentlich zugänglicher Bibliotheken gegeben haben. Und nach dem Vorbild der Kaiser haben dann vermögende Privatpersonen in den Provinzstädten ihrerseits Bibliotheken gestiftet, weil sie sich bei der Bevölkerung beliebt machen wollten oder weil sie kulturell daran interessiert waren, was immer das Motiv war. Bis heute sind 40 Städte im ehemaligen Römischen Reich nachgewiesen, wo man die Überreste von Bibliotheken gefunden hat. Die bekannteste kann man heute, ja, man kann ruhig sagen, sehen in Kleinasien. Das ist die Celsus-Bibliothek in Ephesus. Diese Stadt wurde nicht durch Krieg zerstört, sondern durch ein Erdbeben, und so dass die Steine alle erhalten geblieben sind, und das Österreichische Archäologische Institut hat dort die gesamte Fassade wieder aufgebaut. Und wenn man durch eine der Ausgrabungsstraßen steht, glaubt man, vor einer römischen Bibliothek zu stehen. Das ist sehr eindrucksvoll. Neben diesen Bibliothekstypen hat es aber auch, das zeigt von der hohen Bibliothekskultur, noch ganz andere gegeben. In den großen römischen Thermen hat es immer Bibliotheken gegeben. Die Thermen waren ja nicht nur Schwimmbäder oder Reinigungsbäder, sondern sie waren, man könnte ruhig sagen, Kommunikationszentren. Dort hat man sich in der Freizeit getroffen, hat eben gebadet, hat Gymnastik betrieben, ist dann auf und ab gewandelt und hat sich mit Freunden unterhalten oder irgendwelche Probleme diskutiert. Und um eine sozusagen fachliche Grundlage zu haben, gab es in den Thermen Bibliotheken. Die bekannteste Thermenanlage in Rom sind ja die Caracalla-Thermen, von denen man auch noch relativ viel sieht. Und da gab es eine griechische Bibliothek und eine römische Bibliothek, denn Griechisch war ja bei den römischen Intellektuellen die Bildungssprache. Also so wie bei uns im 18. Jahrhundert Französisch, war es das Griechische für die gebildeten Römer. Und dann gab es natürlich auch Privatbibliotheken. Die Schriftsteller, Juristen, was immer es gab, hatten ihre großen Privatbibliotheken. Wir wissen das zum Beispiel von Cicero, dem Politiker, Rhetor, Juristen. Der Dichter Catull hat in seiner Villa am Gardasee in Sirmio eine Bibliothek gehabt. Da kann man auch noch Überreste sehen. Und ganz bekannt ist ja in Bombay die Villa dei Papiri, wo man hunderte, allerdings durch den Vesuvausbruch verkohlte Papiere gefunden hat, die eindeutig darauf hinweisen, dass das Teil einer großen Privatbibliothek gewesen ist. Auch verwaltungsmäßig waren die Bibliotheken weit entwickelt. Aus dem ersten Jahrhundert wissen wir aus einer Ämterliste, dass es in Rom das Amt eines Procurator Bibliothecarum gegeben hat. Heute würde man sagen, den Generaldirektor der Bibliotheken in Rom. Und von den bekanntesten römischen Architekten Vitruv, denn diejenigen von Ihnen, die etwas über Architektur wissen, vielleicht bekannt ist, von dem das einzige antike Bauhandbuch erhalten ist. In diesen 10 Büchern über Architektur, Decem Libri de Architectura, ist ein eigenes Kapitel dem Bibliotheksbau gewidmet, und dort können Sie bereits etwas über das Raumklima nachlesen, was er für nötig hielt, wie die Bibliothek im Haus platziert werden soll, damit die Buchrollen nicht unter Witterungseinflüssen leiden. Abschließend zu dieser dritten Station, was war hier die Innovation? Die Innovation war der Ansatz, ich sage der Ansatz zu einer flächendeckenden Literaturversorgung. Eine ganz spannende Frage kann ich Ihnen nicht beantworten und kann zurzeit niemand beantworten, wer eigentlich die Benutzer dieser Bibliotheken gewesen sind. Man weiß, dass die Kenntnis des Lesens und Schreibens zwar weit verbreitet war, aber wer sie wirklich benutzt hat, es gibt keine Ausleihbücher natürlich und keine Datenträger mit Benutzerdaten, das ist ganz klar. Aber kein Mensch wird ja Bibliotheken bauen oder stiften und sich damit beliebt machen wollen, wenn es niemanden gibt, der hingeht. Nicht? Also daraus kann man schließen, dass sie schon einen Bedarf abgedeckt haben. Die vierte Station, auch wieder eine Frage, Zäsur oder Kontinuität. Damit meine ich die Epoche von der ausgehenden Antike, von der Spätantike bis ins Mittelalter. Das Römische Reich ist ja 395 geteilt worden und das Weströmische Reich ist relativ bald dann 476 zusammengebrochen und als Staatswesen eigentlich aus der Geschichte verschwunden. Aber wie das in der Geschichte immer ist und auch in der Kulturgeschichte, es hat keinen abrupten Kulturbruch gegeben, sondern wie viele andere Lebensbereiche auch, die Buch- und Bibliothekskultur hat weitergelebt, wenn auch modifiziert. Und dass das möglich war, ist geschuldet vor allem folgenden Faktoren. Was man als westlich orientierte Menschen ja viel zu wenig beachtet ist, dass der zweite Teil des Römischen Reiches, das Oströmische oder Byzantinische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel ja noch fast 1000 Jahre weitergelebt hat und dort ist selbstverständlich die antike Kultur fast bruchlos weitergegeben worden. Dann klarerweise hat das Ganze auch nicht in der Stadt Rom aufgehört oder in Italien. Rom und Italien waren ja als Zentrum des Reiches von der antiken Tradition natürlich, man kann sagen, schwer infiziert. Dann trifft das auch zu auf die stärker romanisierten Gebiete. Denken Sie etwa an Südfrankreich, denken Sie an Spanien. Dort haben die antiken Traditionen auch in einem gewissen Umfang weitergelebt. Und dann eine Institution, die ganz maßgeblich an der Weitergabe der Tradition beteiligt war, das war die Kirche. Und zwar in der Kirche vor allem durch die Herausbildung des Klosterwesens. Dieses Klosterwesen entsteht so im 4., 5. nachchristlichen Jahrhundert und da ist eine Persönlichkeit von ganz entscheidender Bedeutung, das war Benedikt von Nursia. Ich nenne ihn seine Lebensdaten 480 bis 543 etwa. Von ihm stammt die bedeutendste Mönchsregel überhaupt, die Regula Sancti Benedicti, die Benediktsregel. Und die ist für uns buch- und bibliotheksgeschichtlich deswegen interessant, weil er darin ausdrücklich fordert, dass die Mönche in den Klöstern zu bestimmten Zeiten lesen müssen und dass in einem Kloster die Möglichkeit bestehen muss, eben an Lektüre heranzukommen. Und das hat zur Folge gehabt, dass sich ja geradezu explosiv entwickelte Klosterwesen auch dazu geführt hat, dass die meisten Klöster ein Skriptorium gehabt haben, eine Schreibwerkstatt, weil man Bücher ja selber herstellen musste, und dann natürlich auch eine Bibliothek, wo die selbst hergestellten oder erworbenen Bücher aufbewahrt wurden. Und auf noch etwas möchte ich hinweisen. Es waren nicht nur die romanisierten Gebiete, die diese Tradition weitergegeben haben. Ein ganz besonderer Fall ist, dass sich ein großer Teil der antiken Tradition in Gebieten erhalten hat, die nie unter römischer Herrschaft waren, nämlich in einem geografischen Bereich, den man im Mittelalter Großschottland genannt hat. Unter Großschottland, Magna Scotia, versteht man heute Irland und Schottland. Das hat man damals zusammengefasst, weil das ja eine Bevölkerung war, eine Ethnie, Kelten eben. Und die Aufteilung, die mehr politische in Irland und Schottland, ist erst später erfolgt. Und die Klöster in Irland waren besonders eifrig in der Herstellung von Büchern und auch in ihrer Verbreitung. Es gibt das Phänomen der sogenannten iroschottischen Mission. Die Iren waren ein wanderlustiges Volk offensichtlich. Die sind von Irland aus auf den Kontinent und bis nach Italien einzelne Mönche. Und Sie wissen ja zum Beispiel, Klostergründungen, denken Sie an Gallus in St. Gallen und ähnliches mehr. Das waren ja zum Teil eben Mönche, die aus Irland und Schottland gekommen sind. Und die haben ihre Buchtradition, die auch auf antiken Grundlagen beruhte, mitgebracht. Und da ist sie dann verschmolzen mit dem, was sie hier an antiker Tradition vorgefunden haben. Auf eines möchte ich noch hinweisen, was in der Spätantike wichtig ist. Hier finden wir einen, ja, man kann das modern ausdrücken, einen Medienbruch. Und zwar dahingehend, dass die bisherige Buchform, die Buchrolle, abgelöst wird durch den Kodex. Kodex ist nichts anderes als die heutige Buchform. Also ab dem 4. Jahrhundert setzt sich immer mehr die Form, wie wir sie von Büchern her kennen, durch, auch auf einem anderen Schreibmaterial, nicht mehr auf Papyrus, sondern auf Pergament, also auf einer Tierhaut. Und das ist bis ins hohe Mittelalter so geblieben, als dann das Papier bekannt wurde. Einen wirklichen Neuanfang in West- und Mitteleuropa auf dem Gebiet der Schriftkultur und der Bibliothekskultur stellt dann die Epoche Karls des Großen dar. Man verbindet ja mit Karl dem Großen den Begriff der karolingischen Renaissance. Dieser Begriff ist heute unter den Wissenschaftlern umstritten, aber sozusagen nur als Verständigungsbegriff, man weiß, wovon man spricht, kann man ihn durchaus noch verwenden. Das war also das Bemühen, noch in viel stärkerem Maße als bisher an antike Traditionen anzuknüpfen. Ich könnte Ihnen da einiges darüber erzählen, wenn die Zeit reichen würde. Karl der Große, den kann man ja aus verschiedenen Gründen groß nennen. Einmal, weil er viel Kriege geführt hat, weil er viel Land erobert hat, weil er die Sachsen abgeschlachtet hat. Aber das ist alles eigentlich nicht das, was ihm den Titel der Große zukommen lässt. Meiner Meinung nach war er der Große, weil er der erste mittelalterliche Herrscher war, der erkannt hat, dass man ein so großes Reich nicht allein mit Machtmitteln, mit militärischen Mitteln regieren und aufrechterhalten kann, dass es eine gebildete intellektuellen Schicht gibt, die die Verwaltung übernimmt und alles, was damit zusammenhängt. Und aus diesem Grund hat er in seiner Residenz Aachen eine Hofschule errichtet, wo er sozusagen den Verwaltungsnachwuchs, ich verwende immer moderne Ausdrücke, für sein Reich heranbilden ließ. Und nach dem Muster der Hofschule, die das Vorbild sein sollte, hat er die Klöster verpflichtet, ebenfalls Schulen einzurichten, wo dann die Leute ausgebildet wurden, die, wenn sie sehr begabt waren, bis an die Reichsspitze in diesem Bereich gelangen konnten oder dann eben auch im regionalen Bereich eingesetzt wurden. Und er hat auch in Aachen eine Hofbibliothek gegründet, die besonders vorbildliche, was den Text betrifft, besonders zuverlässige Bücher haben sollte, die als Muster dann für die Bibliotheken, die an anderen Stellen im Reich, in den Klöstern, an den Bischofssitzen eingerichtet worden sind. Weil wir uns in Konstanz befinden, möchte ich hervorheben, dass in dieser Kulturpolitik, möchte ich es mal nennen, der Bodenseeraum eine ganz große und bedeutende Rolle gespielt hat. Das war eines der absoluten Zentren für Wissenschaft, für Kultur, für Literatur im ganzen karolingischen Reich. Der eine Mittelpunkt hier im Bodenseeraum, das werden Sie, denke ich, als Ortsansässige wissen, war St. Gallen, das 613 gegründet wurde, allerdings dann erst seine Blüte durch eine zweite Gründung erlebt hat. Ein Kloster, das vom 9. bis zum 11. Jahrhundert eigentlich nur kulturelle Spitzenleistungen erbracht hat. Und eines ist zum Beispiel interessant, dass die berühmten Mönche dort, es hat drei Mönche gegeben mit dem Namen Notka, Notka der Erste, der Zweite und der Dritte, die sehr bedeutend waren. Notka der Erste mit dem schönen Beinamen Balbulus, der Stotterer, ist einer der Väter der deutschen Schriftsprache. Von ihm sind Texte im frühesten Althochdeutsch erhalten. Oder die große Reihe der Eckeharde in St. Gallen hat es vier Mönche mit dem Namen Eckehard gegeben, die alle, zumindest drei von ihnen, bedeutende Wissenschaftler gewesen sind. Notker III. Hat auch einen schönen Beinamen geführt, nämlich Notker Labio, das heißt der mit der großen Unterlippe. Also man hat sich damals nicht gescheut, auch körperliche Entstellungen und Behinderungen beim Namen zu nennen. Die Bibliothek von St. Gallen war im 12. Jahrhundert die größte Klosterbibliothek im Reich mit in etwa 1000 Kodizes, also 1000 Bänden. Das klingt jetzt auch wieder wenig, aber man muss eines bedenken, die meisten mittelalterlichen Bücher waren Sammelhandschriften. Das heißt, man hat in einem, Sie kennen vielleicht solche Bücher von Abbildungen her, es waren ja große Folianten, hier hat man mehrere Texte, heute würde man sagen mehrere Buchtitel zusammengebunden, sodass hinter 1000 Kodizes unter Umständen 3, 4 oder mehr tausend einzelne Bücher stehen können. Das zweite Zentrum im Bodenseeraum war die Reichenau, 724 gegründet, die zwei Blütezeiten erlebt hat, das sogenannte goldene Zeitalter zur Zeit Karls des Großen und dann noch ein silbernes Zeitalter im 10. Jahrhundert. Über die Reichenau sind wir besonders gut informiert. Dort kennen wir sogar den Namen eines Bibliothekars, der hieß Regenbert. Der hat mit dem Ausbau der Bibliothek etwa 806 begonnen. Und was noch schöner ist, von seiner Arbeit ist erhalten ein Bibliothekskatalog, in dem er 415 Handschriften verzeichnet hat. Und dieser Bibliothekskatalog ist erhalten in der Badischen Landesbibliothek heute. Wir wissen also, was in einer solchen Bibliothek vorhanden war. Und es ist doch ganz erstaunlich. Ich will Ihnen so in etwa die Bestandsgruppen, die dieses Wissenszentrum gebildet haben. Vor Schreck, nee, jetzt geht's wieder. Gut. Ja, im Bestand gab es eine bestimmte Hierarchie der Fachgebiete. Also es gab so die absolut notwendigen, an höchster Stelle angesetzten und dann die, die nicht so als bedeutend galten. An erster Stelle in einer Klosterbibliothek dieser Zeit stand natürlich die Heilige Schrift. Die Heilige Schrift und ihre Exegeten. Exegeten sind die Kommentatoren, würde man heute außerhalb der Theologie sagen. Dann die Schriften der Kirchenväter, also etwa Ambrosius von Mailand, Hieronymus, Augustinus, also die Werke dieser großen, später antiken Theologen. Eine dritte Gruppe waren die liturgischen Bücher. Die liturgischen Bücher sind die Bücher, die der Zelebration des Gottesdienstes dienen, zum Beispiel Evangelienbücher, in denen die Evangelien verzeichnet waren oder Bücher, in denen Gebete verzeichnet waren. Dann kam die große Gruppe der Profani, der Schulliteratur, Profani der weltlichen Bücher. Schulliteratur waren vor allem antike Schriftsteller. Die hat man in einer Klosterbibliothek gehabt, weil man an ihrem Beispiel das klassische Latein gelernt hat, weil Latein war ja die, auch im Kloster die Sprache der Gebildeten und nicht die einheimische Sprache, die Volkssprache, wenn es um wissenschaftliche Dinge ging. Dann gab es Literatur zum Recht, also Kirchenrecht vor allem. Und was besonders interessant ist, aber das haben Sie möglicherweise schon kennengelernt, Pflanzen- und Gartenbücher. Einer der großen Äbte der Reichenau, Walter Fritz Strabo, hat um 845 ein kleines Buch verschafft, geschrieben, den Hortulus, das heißt der kleine Garten oder auf Schwäbisch-Alemannisch könnte man sagen Skärtle. Und in diesem Buch beschreibt er eine ganze Reihe von Heilpflanzen, Nutzpflanzen, Zierpflanzen, die in einem Klostergarten vorhanden sein sollen. Und auf der Reichenau, wissen Sie ja vielleicht, in Mittelzell ist ein solcher Garten rekonstruiert und es ist dort ganz nett gemacht. Wir haben es erst heute wieder mal angeschaut. Das sind nicht nur die botanischen Bezeichnungen der Pflanzen, sondern es ist jeweils der entsprechende Abschnitt aus dem Buch von Walter Fritz Strabo auf der Tafel, was er über diese Pflanze eben zu sagen gewusst hat. Und die Kenntnisse über diese Pflanzen waren damals auch schon sehr, sehr erstaunlich, also über Heilwirkungen und ähnliche Dinge. Fünfte Station, neue Entwicklungen. Neuentwicklungen ab dem Spätmittelalter, ausgehendes Hochmittelalter, also 13. Jahrhundert und Spätmittelalter bis Anfang 16. Jahrhundert. Auch in dieser Epoche bleiben die kirchlichen Bibliotheken der zunächst wichtigste Bibliothekstyp. Aber es vollzieht sich dort eine ganz entscheidende Veränderung, was sozusagen die Wissensgrundlage betrifft. Ab dem 11. Jahrhundert regt sich zunehmender Widerstand gegen die Verweltlichung der Kirche. Und da gab es noch nicht, wie dann bei der Reformation, den großen Knatsch, sondern die Kirche hat zunächst versucht, sich von sich aus sich heraus zu reformieren, zu erneuern. Und das waren vor allem die damals entstehenden Bettelorden. Das sind die Franziskaner, durch Franz von Assisi gegründet, 1209, wenig später die Dominikaner von einem Spanier, Domenico Guzman, gegründet, die Augustiner-Eremiten, der Orden, dem dann später Luther angehörte und andere mehr. Und diese Orden waren Predigerorden. Sie setzen sich zum Ziel, vor allem für das Volk zu predigen, und für das Volk konnten sie ja nicht in Latein predigen. Und so finden sich in den Bibliotheken dieser Bettelorden das erste Mal in größerem Umfang, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich oder England, wo auch immer, entsprechende Literatur in den Volkssprachen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Auf der anderen Seite haben sich auch diese Orden der Wissenschaftspflege zugewandt, haben sogar die führende Rolle an später berühmten Universitäten übernommen, zum Beispiel in Paris. Und diese Orden finden eine neue philosophische, man kann auch sagen wissenstheoretische Grundlage für ihre Philosophie, für ihre wissenschaftliche Arbeit. Und zwar wird die bisherige philosophische Grundlage auch in der Theologie, in den weltlichen Wissenschaften, nämlich die Philosophie von Platon, eine idealistische Philosophie, abgelöst durch die Philosophie von Aristoteles. Das hängt damit zusammen, dass die Schriften des Aristoteles auf dem Umweg über den arabischen Kulturbereich in Europa wieder bekannt werden. Und Aristoteles vertritt ja eine andere Philosophie, eine realistische Philosophie, eine Philosophie, die die Welt rationell erklären, verstehen und erforschen will. Und das ist letztlich die Grundlage ja für jede wissenschaftliche Arbeit gewesen und hat sich daraus entwickelt. Das waren die kirchlichen Bibliotheken. Neu entstehen in dieser Zeit die Bibliotheken der hohen Schulen, also der späteren Universitäten. Die ersten Universitäten entstehen in Italien. Ganz allgemein wird Bologna als die erste Universität genannt. 1119, jetzt wissen Sie auch, woher der Bologna-Prozess seinen Namen hat. Oxford wird Ende des 12. Jahrhunderts gegründet, Paris um 1200. Und dann kommen wir in das Reich. Da ist Prag die erste Universität auf dem Boden des Reiches gewesen, 1348. Dann Wien 1365 und Heidelberg 1386. Ich sage Ihnen die Jahreszahlen nicht, weil ich mir nicht der Hoffnung hingebe, dass Sie sich alle merken, aber damit Sie es irgendwie ungefähr einordnen können. Ein weiterer Bibliothekstyp, der in dieser Zeit ausgebaut wird, das sind die Bibliotheken einzelner Fürstenhäuser und Dynastien. Dieser Bibliothekstyp ist wichtig, weil das der Ursprung unserer Staats- und Landesbibliotheken und auch Nationalbibliotheken ist. Die ersten bücherliebenden Fürsten, die sich solche Bibliotheken zulegen, finden sich in Italien. Das sind so diese Dynastien, die aus der Kulturgeschichte einen großen Namen haben, die Gonzaga in Mantua oder die Este in Ferrara oder die Montefeltri in Urbino und so weiter. Auf deutschem Boden waren die bücherliebendsten Dynastien die Wittelsbacher und die Habsburger. Also die sind in früher Zeit schon ganz gewaltige Büchersammler und Bücherliebhaber gewesen unter den großen herausragenden Herrscherhäusern. In dieser Zeit fällt noch eine andere Entwicklung, die ich kurz erwähnen muss. Im Hoch- und dann Spätmittelalter entsteht ja das Städtewesen, die ist die große Blütezeit der reichen Handels- und Gewerbestädte. Denken Sie an die Hanse in Norddeutschland oder denken Sie an die süddeutschen Reichsstädte und ähnliches mehr, Zentren des Gewerbes, des Handels und Wandels, Finanzplätze und so weiter. Und diese Städte brauchten eine ganz neue Art kommunaler Verwaltung. Und für diese Verwaltung, zunächst für die Juristen der Stadt, brauchte es Bibliotheken. Und so haben die Räte der Städte Ratsbibliotheken eingerichtet. Die zwei bedeutendsten waren wohl Nürnberg und Ulm, aber es gab es in jeder anderen bedeutenden Stadt, Hamburg und so weiter, natürlich auch. Und diese Ratsbibliotheken im städtischen Besitz sind wiederum die Vorläufer der heutigen öffentlichen kommunalen Bibliotheken. Also Sie sehen, viele Bibliotheken, die wir heute kennen, haben ihren Ursprung in dieser Zeit. Und natürlich hat es auch Privatbibliotheken gegeben. Das hängt auch mit dem entstehenden Humanismus zusammen. Die bedeutenden italienischen Humanisten Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio haben große Privatbibliotheken besessen oder auch ein englischer Bischof Richard de Bury, der besonders buchinteressiert war. Er hat sogar ein kleines Buch geschrieben mit dem Titel Philobiblon, das heißt Freund, Liebe zu Büchern, könnte man es frei übersetzen, wo er so etwas wie seine Sammelgrundsätze darlegt, warum er was gesammelt hat und wie man mit diesen Büchern umgehen kann, rein sozusagen als Bücherliebhaberei eines Einzelnen geschrieben. Und im frühen 14. Jahrhundert ist das schon eine Besonderheit, dass sich ein Mensch über solche Dinge auch schriftlich äußert. Am Ende dieser Epoche steht etwas, was man auch wieder als Medienbruch bezeichnen könnte. Das ist die Erfindung des Buchdrucks. Der Buchdruck wurde Mitte 15. Jahrhunderts, sagen wir mal grob um 1450, von Gutenberg zur Produktionsreife entwickelt, wenn man es modern ausdrücken will. Und dieser Buchdruck ermöglichte letztendlich erst den Erfolg einer anderen geistigen Bewegung, nämlich der Reformation. Das heißt, die Reformation ohne die Möglichkeit, die Heilige Schrift in größerer Auflagenzahl herzustellen, noch immer teuer, aber billiger als ein handgeschriebenes Buch, die Möglichkeit Luthers, seine Sendschreiben und Flugschriften in ganz Deutschland zu verbreiten, das wäre alles ohne die Erfindung des Buchdrucks nicht möglich gewesen. Luther selber spielt bibliotheksgeschichtlich ja auch eine gewisse Rolle, weil er in einem berühmten Sendschreiben an die Ratsherren der Städte deutschen Lands gefordert hat, dass alle Städte, die dazu finanziell in der Lage sind, städtische Bibliotheken einrichten sollen, weil er der mündige Christenmensch in die Lage versetzt werden soll, selber zu lesen. Und lesen lernen kann man eben nur mit Büchern und der einfache Mann die Bücher sich nicht kaufen kann, müssen also die Städte oder sollen die Städte dafür sorgen, dass solche Bibliotheken vorhanden sind. Diese an sich sehr fortschrittliche Idee, die ihrer Zeit weit voraus war, ist nicht in diesem Umfang umgesetzt worden, wie Luther sich das vorgestellt hat, aber einige Wirkung hat sie doch entfaltet. In anderer Hinsicht hat die Reformation aber auch dem Bibliothekswesen enormen Schaden zugefügt. Denn die Reformation hat ja in den Gebieten, die die Reformation übernommen haben, dazu geführt, dass die Klöster aufgelöst und die Bibliotheken zum Teil sinnlos zerstreut oder vernichtet worden sind. Nicht überall, aber doch in sehr vielen Bereichen, weil man gesagt hat, das ist papistische Literatur und heidnisch und weiß der Kuckuck etwas, das brauchen wir nicht mehr. Andere, die etwas klüger waren, zum Beispiel der Pfalzgraf Otto Heinrich von der Pfalz, der hat die ganz berühmte, aus der Karolingerzeit stehende Bibliothek des Klosters Lorsch einfach beschlagnahmt und seiner eigenen Bibliothek einverleibt. Dazu gibt es einen recht schönen Satz in der berühmten Chronik der Grafen von Zimmern. In dieser Chronik schreibt der Chronist, so ist der hochberühmt Pfalzgrafe Otto Heinrich kommen und hat die hochberühmt uralt Bibliothek mit sich gefurt, samt Putzen und Stiel. Also er hat sie komplett mitgenommen. Und das war letztlich ihre Rettung, weil die berühmte Heidelberger Bibliothek, die Palatiner, ja weitgehend auch auf diesen Beutestücken beruht. Auch hier wieder eine ganz Zusammenfassung in einem Satz. Was waren die Innovationen in dieser Zeit? Die Innovationen waren eine gewisse Diversifizierung der Bibliotheken nach verschiedenen Bibliothekstypen. Und zum ersten Mal, das habe ich noch nicht erwähnt, taucht der Gedanke der Öffentlichkeit einer Bibliothek auf. Also dass eine Bibliothek nicht nur dem jeweiligen Benutzer dienen soll, sondern dass sie einer größtmöglichen Menge von Menschen dienen soll. Das muss ich gleich wieder einschränken, weil das bedeutet ja nur, dass es für die Menschen gedacht war, die überhaupt lesen und schreiben konnten, und das war ein relativ geringer Prozentsatz der Bevölkerung. Aber immerhin, dass die Möglichkeit haben sollten, Bibliotheken zu benutzen, das ist ein völlig neuer Gedanke gewesen. Ein berühmter Bibliothekar dieser Zeit, ein Niederländer namens Hugo Blotius, er war der Hofbibliothekar des Kaisers Maximilian II. In Wien, der überliefert einen Ausspruch seines Brotherrn, also des Kaisers, der gesagt haben soll, eine Bibliothek, die nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, gleicht einem Licht, das man unter einen Scheffel stellt. Also seine Bibliothek muss sozusagen in die Öffentlichkeit leuchten. Die nächste Station, Bibliotheken im Barockzeitalter. Da ist mir auch ein Schlagwort für die Bezeichnung eingefallen, dieser Epoche, inszeniertes Wissen. Wenn man an Barockbibliotheken denkt, wenn man überhaupt an Bibliotheken denkt, dann fallen einem wohl sehr schnell die großartigen barocken Büchersäle, wie man sie in den oberschwäbischen, in den bayerischen, österreichischen und Schweizer Klöstern findet, ein. Schussenried in Baden-Württemberg, Otto Beuren in Bayern zum Beispiel, Melke in Österreich oder St. Gallen in der Schweiz und viele, viele andere mehr. Der Höhepunkt dieses architektonischen Auftrumpfens ist die Hofbibliothek in Wien, der heutige Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek von dem berühmten Architekten Johann Bernhard Fischer von Erlach. Diese Bibliotheken symbolisieren vielerlei. Zum einen sind sie ein Zeichen für den Aufschwung von Kunst und Wissenschaft nach der Katastrophe des Dreißigjährigen Krieges. Also jetzt geht es wieder aufwärts, das wollen wir auch äußerlich durch eine entsprechende Architektur dokumentieren. Sie dienen aber gleicherweise der Selbstinszenierung und der Repräsentation ihrer Träger, also eines Kaisers, von Fürsten, von Bischöfen, von Äbten. Also man will zeigen, wer man ist und was man leisten kann, aber auch nicht nur um solcher mehr oder weniger eitlen Dinge wegen, sondern dass man auch die Wissenschaftspflege ernst nimmt. Und wenn Sie die Bildprogramme in diesen Bibliotheken sehen, die Fresken, die Plastiken, dann werden Sie immer feststellen, dass das zentrale Fresko sehr oft darstellt, der Herrscher als Förderer der Künste oder die Kirche als Förderer der Wissenschaften und ähnliche Dinge mehr. Und der Kosmos der Wissenschaften, der damals bekannten Wissenschaften, wird allegorisch dann in diesen Bildern dargestellt. Ich sagte schon, selbstverständlich war mit diesen Bibliotheken auch ernsthaftes wissenschaftliches Interesse verbunden. Dazu ein konkretes Beispiel, die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. In Wolfenbüttel hat ein Herzog regiert, August von Braunschweig-Wolfenbüttel. Er ist 1666 gestorben, der einer der größten Büchersammler und Bücherliebhaber der frühen Neuzeit gewesen ist. Politisch hat er aufgrund der Kleinheit seines Landes nicht viel zu bestellen gehabt und hat seine ganze Energie in Kultur und Wissenschaft gesteckt und hat eine Bibliothek von 100.000 Bänden zusammengetragen, die zu ihrer Zeit wahrscheinlich die größte Europas gewesen ist. Und er hat sie nicht nur zusammentragen lassen, sondern er hat persönlich die Erwerbung betrieben. Das heißt, er hat genau gewusst, was auf dem europäischen Buchmarkt greifbar ist, und hat dann seine Agenten, heute würde man sagen seine Diplomaten, beauftragt, dann in Paris, in London und sonst wo, das, was er für seine Bibliothek gebraucht hat, zu kaufen. Er hat die Bücher sogar selbst katalogisiert in der Herzog-August-Bibliothek. Heute kann man 7 Bibliothekskataloge in Bandform sehen, die alle vom Herzog persönlich geschrieben worden sind. Außerdem hat er sich wissenschaftlich betätigt. Sie sehen, was solche Aktivitäten für Nutzen haben. Die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel ist heute europaweit die bedeutendste Forschungsbibliothek zur Erforschung der frühen Neuzeit. Sie hat den komplettesten Bestand aus dieser Zeit, und zwar international im europäischen Sinn. Auch die Klöster in den Gebieten, die katholisch geblieben sind, haben sich neue Schwerpunkte der Wissenschaftspflege gebildet. Nicht nur Theologie, Naturwissenschaften, Geschichtswissenschaft, Musikwissenschaft. Auch hier wieder einige Namen von Klöstern, die Sie vielleicht dem Namen nach kennen. Ochsenhausen in Baden-Württemberg, St. Blasien im badischen Bereich mit einem ganz berühmten Abt, der sogar eine eigene Druckerei im Kloster gegründet hat, um die wissenschaftlichen Werke, die dort entstanden sind, auch im Kloster drucken zu können. Pulling in Bayern, das mit der bedeutendsten Bibliothek in Altbayern, Kremsmünster in Österreich. Die haben sogar einen eigenen, neben dem Kloster, astronomischen Turm für ihre astronomischen Forschungen gebaut. Heute ein hochinteressantes Museum zur Geschichte der Naturwissenschaften. Und sie haben in ihren Reihen auch einen ganz bedeutenden Astronomen gehabt, den Pater, einen Pater mit dem schönen Namen Placidus Fixelmüller. Nun, die nächste Station, die siebte Station, die Aufklärung. Die Wurzeln der Aufklärung reichen ja relativ weit zurück, bis ins 17. Jahrhundert, und ihre Auffassungen, Grundgedanken, auch kontroversen Grundgedanken zu referieren, würde jeden Vortrag in einem einstündigen Rahmen sprengen. Ich möchte da ja nur auf vier Punkte hinweisen, warum die Aufklärung für den Bereich, den ich behandle, wichtig war. Einmal vollzieht sich mit der Aufklärung die endgültige Trennung von Glauben und Wissen. Zum Zweiten entwickelt die Aufklärung das Ideal des selbstdenkenden und selbsturteilenden Menschen. Da wäre ein Schlüsselname natürlich Kant. Ferner hebt die Aufklärung auf eine vernunftgemäße Organisation des Staates ab. Und schließlich betreibt sie eine Verbesserung der Wissenschaftsorganisation. Es setzt allmählich die Reform der noch weitgehend mittelalterlich verbliebenen Universitäten ein. Es werden Akademien gegründet, also die heutigen Akademien der Wissenschaften, und ganz neue Publikationsformen. In der Aufklärung entsteht die wissenschaftliche Zeitschrift, die Fachzeitschrift, als eigener Literaturtyp. Bibliothekarisch, bibliotheksgeschichtlich gesehen, ist hier eine ganz wichtige Persönlichkeit Gottfried Wilhelm Leibniz. Ja, Leibniz könnten Sie theoretisch von den verschiedensten Gebieten her kennen. Er war ein Polyhistor, ein Universalgelehrter. Da Sie an einer technisch orientierten Fachhochschule auch studieren, wissen Sie vielleicht, dass er das binäre Zahlensystem entwickelt hat, dass er einer der Väter der Infinitesimalrechnung ist, dass er als Philosoph Bedeutendes geleistet hat, dass er ein großer Historiker war. Er war ein Diplomat und in diplomatischen Diensten, und außerdem war er noch Bibliothekar. Also er hat sozusagen 5, 6 anderen Leuten die Arbeit weggenommen, weil er alles gekonnt hat. Und Leibniz hat auch in verschiedenen Veröffentlichungen formuliert, sehr prägnant, was eine Bibliothek leisten können muss, wenn sie im Sinn der damaligen Zeit modern sein soll. Und da sagte unter anderem, der Bestand muss universal sein. Also es müssen alle Wissensgebiete, er hat das genannt, proportionierlich vertreten sein. Also ihrem Rang, ihrer Bedeutung nach entsprechend im Bestand sich spiegeln. Aber er hat gesagt, keineswegs nur der Vollständigkeit halber, sondern das zweite Prinzip, eine fachlich-kritische Auswahl. Also von allen Wissensgebieten nur das Allerbeste, das Allerfortschrittlichste. Er hat dann auch eine entsprechende Erschließung gefordert, da will ich nicht näher drauf eingehen. Und er hat auch eine Optimierung der Benutzungsbedingungen gefordert, allerdings in einer Weise, die uns heute etwas fremd vorkommt. Gut, lange Öffnungszeiten, das ist auch heute wichtig, aber wird unter anderem gefordert, dass eine Bibliothek beheizbar und beleuchtbar sein muss. Das hängt damit zusammen, dass man in Bibliotheken immer Angst vor Bränden hatte und deswegen, sobald es dunkel wurde, sozusagen die Benutzer rausgeschmissen hat, weil eine Kerze anzuzünden oder ein offenes Feuer war viel zu gefährlich. Aber er hat eben gesagt, man müsste Wege finden, dass man Bibliotheken auch, wenn es dämmerig wird oder im Winter, wenn es kalt ist, beheizen muss. Dazu eine kleine Anekdote. Die Bibliothekare der damaligen Zeit, zum Beispiel Lessing war ja Bibliothekar in Wolfenbüttel, mussten bei ihrer Anstellung zusagen, dass sie im Winter die Benutzer in ihrer Wohnung arbeiten lassen, weil die war natürlich geheizt. Umgesetzt wurden diese fortschrittlichen Gedanken im Bibliothekswesen an einer Reformuniversität. Das war die Universität Göttingen. Göttingen ist 1737 schon mit dem Konzept einer Reformuniversität gegründet worden und hat auch von Anfang an eine ihrer Aufgabe, ja, entsprechende Bibliothek erhalten, die in kurzer Zeit die führende Bibliothek, was die Modernität ihrer Prinzipien betrifft, geworden ist. Göttingen war so berühmt, dass selbst in den englischen Kolonien in Nordamerika, zum Beispiel Harvard, ist ja bereits in kolonialer Zeit gegründet worden, ihre Bibliotheken nach dem Vorbild von Göttingen organisiert haben. Ich komme jetzt innerhalb der Aufklärung noch zu einem Sonderfall, den ich doch kurz ansprechen möchte. Oh, die Zeit läuft davon. Das ist der Sonderfall der Volksaufklärung. Das ist ein Phänomen, besonders in Deutschland. Die Volksaufklärer waren Leute, die meinten, dass Aufklärung nicht nur die Hochgebildeten zur Kenntnis nehmen müssen, sondern dass auch in vereinfachter Form diese Aufklärung auf das einfache Volk heruntergebrochen werden soll. Denn man hat durchaus auch von politischer Seite gesagt, der aufgeklärte Untertan ist für den Staat auch der nützlichere Untertan. Zum Beispiel der Bauer, der nach wissenschaftlichen Kriterien Ackerbau betreibt, ist für den Staat viel nützlicher als der dumme Bauer, der den Finger in die Luft hält und sagt, es wird vielleicht regnen. Nicht? Also darum hat man auch da Wert gelegt. Und es ist eine ganze Reihe, eine ganz große Literatur entstanden, die sich eben mit diesem Thema Volksaufklärung, Popularisierung von Wissen für einfachere Menschen beschäftigt hat. Die Aufklärung hat in politischer Hinsicht ja mitbewirkt, nicht allein, aber mitbewirkt ein Ereignis wie die Französische Revolution. Und die Französische Revolution war der Auslöser vor allem für große Veränderungen in den Besitzverhältnissen der Bibliotheken. In Paris oder in Frankreich, muss ich sagen, sind zum Beispiel die Adelsbibliotheken, die kirchlichen Bibliotheken, die privaten Bibliotheken der Akademien und Gelehrtengesellschaften zum Nationaleigentum erklärt worden und faktisch verstaatlicht worden. Im Gefolge der Französischen Revolution, der Reichsdeputationshauptschluss und die Säkularisation in Deutschland haben deutsche Staaten nach französischem Vorbild auch Klöster wieder aufgehoben und den Besitz verstaatlicht, mit gutem oder schlechtem Beispiel, aus moderner Sicht nur mit gutem Beispiel ist Bayern vorangegangen. Bayern hat 1803 über 50 Klöster aufgehoben und die zum Teil bedeutenden Bibliotheken, oft von 100.000, 150.000 Bänden, der Hofbibliothek in München einverleibt. Einige haben auch die Provinzen gekriegt. Und das ist der Grund, warum die Bayerische Staatsbibliothek heute in München die Bibliothek mit dem bedeutendsten historischen Bestand in Deutschland ist. Ja, ich muss jetzt einen großen Sprung machen ins späte 19. und ins frühe 20. Jahrhundert. Man könnte das auch Bibliothek in der Industriegesellschaft nennen, die dann im 21. von der Bibliothek der Wissensgesellschaft abgelöst wird. Hier kann ich nur Andeutungen machen, weil sich hier Gewaltiges verändert hat. Den Anfang hat Preußen gemacht im späten 19. Jahrhundert. Dort hat man mit einer großen Reform der Universitäten und auch der Bibliotheken begonnen. Das heißt, die Bibliotheken wurden sehr viel besser, um den Fortschritten in allen Wissensgebieten im 19. Jahrhundert gerecht zu werden, Rechnung zu tragen. Sämtliche Universitätsbibliotheken im alten Preußen von Königsberg bis Bonn haben in dieser Zeit Neubauten bekommen, innerhalb weniger Jahre. Besonders ausgebaut wurden, weil das die Industrie und die Wirtschaft gefordert haben, die technischen Hochschulen. Die technischen Hochschulen haben damals das Promotionsrecht bekommen und die sehr stiefmütterlich behandelten Bibliotheken der technischen Hochschulen sind in dieser Zeit auch besser ausgebaut worden. Das hat dazu geführt, um die Sache kurz zu machen, dass bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs das wissenschaftliche Bibliothekswesen im Deutschen Reich als das Beste in der ganzen Welt gegolten hat. Das ist jetzt nicht Überheblichkeit irgendwelcher deutscher Historiker, sondern das findet sich in Äußerungen amerikanischer Kollegen, die voller Bewunderung nach Deutschland gepilgert sind, um zu studieren, wie die deutschen Universitätsbibliotheken, Landesbibliotheken und so weiter organisiert sind. Eine Geschichte, die leider mit dem Ausbruch des Weltkriegs ein absolutes Ende gefunden hat. Damit war dieser, und erst eigentlich lang nach dem Zweiten Weltkrieg wieder begonnen hat. In dieser Zeit entsteht ein neuer Bibliothekstyp, der für Bibliotheken als Wissensspeicher ganz wichtig ist. Die bestehenden Bibliotheken konnten teilweise den sehr speziellen Literaturbedürfnissen der Industrie und der Wirtschaft nicht mehr nachkommen und deswegen entstehen gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Typ der Spezialbibliothek. Zum Teil sehr, sehr große, die sind jetzt auch nicht mehr vom Staat getragen, sondern von der Wirtschaft, zum Beispiel Grupp mit einer riesigen Fachbibliothek, die Bayerwerke mit der berühmten Kekulé-Bibliothek, der bedeutendsten im Privatbesitz geführten chemischen Fachbibliothek und so weiter, oder der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure, hat eine große zentrale Technikbibliothek eingerichtet mit Zweigstellen in allen deutschen Ländern, eine Bibliothek, die leider vor 10, 15 Jahren aufgelöst worden ist, weil sie nicht mehr vom Verein Deutscher Ingenieure finanziert werden konnte. Ja, nach dieser Zeit des Aufschwungs, die man sich länger gewünscht hätte, setzte dann etwas ein vom Ersten Weltkrieg an, was man eigentlich nur überschreiben könnte als das Zeitalter der Katastrophen, nämlich der Erste Weltkrieg und seine Folgen, die NS-Zeit und ihre Folgen, der Zweite Weltkrieg und seine Folgen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es zwar keine zerstörten Bibliotheken, aber infolge der schwierigen wirtschaftlichen Lage war es eine Zeit des absoluten Stillstandes. Und entgegen den volltönenden Worten der des Nationalsozialismus wurden bei allen Bibliotheken die Etats gekürzt, die Personalstände gekürzt. Es fand auch kein weiterer Ausbau statt, mit Ausnahme einiger weniger Spezialgebiete, eben wie zum Beispiel Vererbungslehre und Rassenkunde oder Kriegsforschung und Rüstungsforschung. Diese Gebiete wurden auch im Bereich der Fachliteratur weiter stärker gefördert. Wo die Interessen des Dritten Reiches lagen, zeigt die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation 1941, eine an sich wichtige Einrichtung, die heute gute Dienste leistet als Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaften, Informationspraxis. Aber die Vorläufereinrichtung, die Deutsche Gesellschaft für Dokumentation, wurde gegründet, jetzt spitzen Sie die Ohren, vom Reichspropagandaministerium, vom Reichswirtschaftsministerium, vom Auswärtigen Amt, vom Oberkommando der Wehrmacht und vom Reichssicherheitshauptamt. Da sehen Sie, wo die Informationsinteressen damals hingegangen sind. Auch da noch eine kleine Anekdote. Im Zweiten Weltkrieg ist es im Großen und Ganzen trotz der Kriegshandlungen gelungen, die nötige Fachliteratur, Fachinformation auch aus dem feindlichen Ausland zu bekommen. Das lief meist über neutrale Staaten wie Portugal. Das letzte Kurierflugzeug mit amerikanischen Fachzeitschriften ist im Frühjahr 1945 noch in Deutschland gelandet. Und man hat auch versucht, mit einem U-Boot an der amerikanischen Ostküste Agenten auszusetzen, die nur die Aufgabe hatten, technisch-wissenschaftliche Informationen zu beschaffen. Die sind aber ihnen wegen mangelnder Englischkenntnis binnen kürzester Zeit geschnappt worden. Eine amerikanische Kollegin hat eine ganze Monographie darüber geschrieben, die recht spannend zu lesen ist. Ich erwähne jetzt gar nicht, aber das können Sie ja heutzutage leicht nachlesen, die großen, ja, geradezu kriminellen Handlungen, die durch Bücherraub und Ähnliches in dieser Zeit passiert sind und die heute den Bibliotheken wegen der Rückgabe und den damit verbundenen Arbeitsbelastungen große Probleme schaffen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit möchte ich das Kapitel Bibliotheken in Nachkriegsdeutschland ersatzlos streichen und komme und nähere mich dem Schluss. Ich habe diesen letzten Abschnitt überschrieben: Steht die Zukunft in den Sternen oder im Internet? Zunächst ein Zitat: Reichtum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wonach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommunikation sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbieten, zu überbilden und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren. Ich erspare Ihnen zu raten, von wem das Zitat ist, aber da in jedem ordentlichen deutschen Vortrag ein Goethe-Zitat vorkommen soll, es ist von Goethe. Aber erwarten Sie jetzt zum Schluss nicht von mir, dass ich unter die zahlreichen Propheten gehe und mutmaße oder darüber philosophiere, ob es demnächst überhaupt noch Bibliotheken oder nur mehr das Internet geben wird, ob es noch Printmedien geben wird oder nur mehr E-Books, ob es noch Bibliothekare geben wird oder nur Surfer im Internet. Die Extreme in den Auffassungen reichen von der beinahe religiösen Überzeugung des argentinischen Bibliothekars und Schriftstellers Jorge Luis Borges, der geschrieben hat: I have always imagined that paradise will be a kind of library. Bis hin zu Michael Schrake vom MIT Computer Lab, der an die Bibliothekare gerichtet gesagt hat: You are on the wrong side of history. Oder den Verfechtern eines romantischen Online-Kommunismus, wie man unlängst in der Frankfurter Allgemeinen lesen konnte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Bibliotheken auch in Zukunft wichtige Aufgaben wahrnehmen werden. Sie, und hier zitiere ich noch einmal einen amerikanischen Kollegen, are keeping up the qualified difference. Sie werden auch künftig dafür sorgen, dass die Menschen qualifiziert mit Informationen versorgt werden, aber auch, das ist jetzt auch ein Zitat, Informiertheit nicht Ersatzstoff für Wissen wird. Es ist dann aber sekundär, welche Medien zur Verfügung stehen, denn das Medien einander nicht ablösen, sondern ergänzen, hat sich in der Geschichte immer wieder bewahrheitet. Es werden sich Marktanteile verschieben. Noch ein Schlusszitat: Die Zukunft hat viele Namen. Für die Schwachen ist sie das Unerreichbare, für die Furchtsamen ist sie das Unbekannte, für die Tapferen ist sie die Chance. Ich sage mit Victor Hugo, von dem dieses Zitat stammt: Bibliotheken haben eine Chance. Und mit Robert Jung: Die Zukunft hat schon begonnen. Danke für Ihre Geduld.
Ihnen ganz herzlichen Dank, Professor Furtwängler, für den Vortrag. Ich denke, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man tatsächlich solch einen Schnelldurchlauf macht und nicht über ein Semester lang das verfolgt. Das würde ich auch gern tun, aber ich glaube, die Kompaktheit in der Darstellung hilft uns womöglich auch, manches zu begreifen. Ja, haben Sie Fragen an unseren Referenten?
Wollen Sie? Versuchen Sie, Ihre Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten und fragen Sie einfach.
Ja. Ich helfe mal. Ja. Wie oft gehen Sie in eine Bibliothek? Sind Sie täglich drin, ja? Ernsthaft? Herr Hannemann strahlt über das ganze Gesicht. Alle täglich immer. Also 3.500 Studenten jeden Tag bei Ihnen im Haus. Bitte? Virtuell. Ah. Ich habe mich vorher gefragt, als Sie sagten, dass die Bibliothekare ihre Privaträume zum Studieren zur Verfügung stellen sollten, damit die Bibliothek nicht abbrennt. Herr Hannemann, haben Sie ein Büro zur Verfügung, wo, wenn mal wieder Mangel ist an Arbeitsplätzen? Ja, täglich in der Bibliothek. Ich fand es sehr spannend zu beobachten, was sich in den letzten Jahren an unserer Bibliothek getan hat. Ich glaube, dass es Ihnen seit 2-3 Jahren deutlich mehr Spaß machen muss, oder?
Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe gesagt, die Medien werden sich verändern, nicht? Und der Marktanteil wird sich verschieben. Aber es ist geradezu auffällig, dass auf der einen Seite das Ende der Bibliothek auch als physischer Raum von vielen gepredigt wird, auf der anderen Seite noch nie sind, und zwar international gesehen, so viele Bibliotheksneubauten errichtet worden, in Deutschland, in Amerika, wo man hinkommt, und nicht etwa kleine Schuppen, wenn man an die neue Universitäts- und Landesbibliothek in Dresden denkt und wo immer man hinschaut. Es ist erstaunlich, in den letzten 50 Jahren sind nie so viele neue Bibliotheken errichtet worden wie hier, und in den Vereinigten Staaten wird es noch getoppt. Und gerade in den Ländern, wo man meint, sie seien auch, was den Fortschritt betrifft, uns in einigen überlegen, also durch die Digitalisierung und ähnliche Dinge mehr, gerade dort werden so viele Bibliotheken gebaut. Und nicht nur in reichen Ländern, na gut, Singapur ist auch eins, aber was Singapur als National- und Universitätsbibliothek hingestellt hat oder was in China an neuen Bibliotheken gebaut wird, das ist unglaublich. Und daraus schließe ich, dass sie eben doch noch gebraucht werden, wenn auch, so wie Sie es richtig sagen, in einem anderen Sinn, als es bisher gewesen ist.
Und das Entscheidende ist natürlich auch, wie wird sich das Rezeptionsverhalten ändern. Ja. Also, werden Sie, lesen Sie lieber Büchern und gedruckten Buch oder lieber am Bildschirm oder drücken Sie sich was aus? Schlussendlich ist das die entscheidende Frage, wie es in der Bibliothek weitergehen Text am Bildschirm zu lesen, ist eine Katastrophe, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich belegt statistisch, aber aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass wenn es darum geht, den Text aufmerksam zu lesen, ihn zu korrigieren, es am Bildschirm mit einer wesentlich geringeren Trefferquote funktioniert, als wenn man einen Ausdruck vor sich hat. Sodass das gedruckte Papier, abgesehen davon, dass es ein nettes Buch nachzuhalten, einfach wirklich besseres Ergebnis gibt. Die Frage ist, was dann passiert, wenn es E-Books gibt im großen Maßstab und ich mir den Text auf ein Blatt Papier holen kann, was die gleichen Eigenschaften hat wie normales Papier, aber immer wieder neu geladen werden.
Ja, was für mich auch so interessant ist, wenn man in die Württembergische Landesbibliothek geht, in den Lesesaal, zunächst einmal haben sie überhaupt Schwierigkeiten, dort einen Platz zu kriegen. Am besten, sie lassen sich vormerken. Und wenn sie reinkommen im Lesesaal, haben so gut wie 80% der Benutzer einen Laptop vor sich. Da könnte man sagen, die können das genauso gut zu Hause machen, gell? Aber es ist eben nicht so. Auch als Lernort offensichtlich besteht ein Bedarf. Ich will das gar nicht ergründen, ist auch nicht mein Thema, aber ich beobachte das nur, nicht nur ich. Vielleicht ist es in den Geisteswissenschaften auch wieder anders als in den technischen Disziplinen, das kann natürlich gut sein, gell? Aber vermutlich ist es eine durchgehende Beobachtung, die man da machen kann. Und auch der Bedarf eben an der Bereitstellung digitaler Medien in den Bibliotheken steigt ja immer wieder. Für mich ist die UB Göttingen ein Beispiel, die da mit Abstand die fortschrittlichste Bibliothek ist. Gell? Die hat mittlerweile, glaube ich, auch mehr Nutzer digitaler Medien als konventioneller Medien. Aber sie wird von den Studenten gestürmt.
Womöglich sagt das Medium auch noch selbst noch nicht so viel aus über die Art der Nutzung. Und der Intensität der Nutzung. Ich glaube, das Studium heute sicherlich sehr häufig erfordert, mir schnell etwas anzueignen. Ja. Und dafür ist natürlich ein digitales Medium und die ganzen Recherchemöglichkeiten, die es bietet, ein großer Vorteil. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das immer zu Wissen führt, sondern zu Informiertheit. Ich glaube, wenn man vertieft in etwas einsteigen will, dann könnte es hin und wieder sich lohnen, ein Buch zur Hand zu nehmen. Aber sei es drum, wenn sich die Bibliotheken so verändern, habe ich ja Hoffnung, dass dann die gute Privatbibliothek wieder eine Rolle spielt für die Sammler der Bücher. Womöglich gibt es da ja auch noch welche. Wenn man zumindest im Oktober nach Frankfurt pilgert, über die Buchmesse wandelt, hat man nicht unbedingt den Eindruck, dass die Bücher völlig auf dem Rückzug sind. Aber gut. Ja, schauen wir mal. Ich habe vor 10 Jahren mit einem Kollegen von Ihnen darüber diskutiert, der mir prophezeite, dass es in 10 Jahren, also ein Kollegen von der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, oder wie lange gibt es die Hochschule der Medien schon? War es
2001.
Okay, dann ist es womöglich schon länger her, also in den 90ern. Einem Kollegen von Ihnen an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen, Herr Kapuro, der hat mir prophezeit, in 10 Jahren gäbe es keine Bücher mehr. Dann habe ich gesagt, bei mir zu Hause schon. Und daran halte ich mich nach wie vor. Wie viel sagten Sie, 18.000 Bände in Alexandria?
Ja, 18.000.
Na, dann habe ich ein heimisches Alexandria, das ist schön. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen allen viele heimische Alexandria. Herzlichen Dank. Schönen Abend.